guten Morgen, liebe Geschwister. Schön, euch alle so zahlreich hier zu sehen. Wer hätte das gedacht? Wir haben Aprilwetter hier im Rheinland. Hamburg hat Sturmflutwarnung für heute Mittag. Ja, und die Inzidenzen steigen und steigen. An der Schule haben wir jetzt etwa ein Viertel aller unserer Lehrer ist ausgefallen in Quarantäne. Das ist bei den Schülern ist es ähnlich. Wir als Gemeinde sind unverdrossen und auch das ist ein Grund, Gott dankbar zu sein, denn die Verläufe, wie ich sie jetzt in den letzten Wochen beobachten konnte, sind alle ganz und gar harmlos. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ja, liebe Geschwister, heute der Perikopentext, der ist aus dem 2. Mose. Und Mose, das ist ja eine der biblischen Gestalten, deren ganzes Leben ein einziges Riesenabenteuer ist. Und wir kennen sie eigentlich alle, diese Geschichten. Das Baby Mose wird in den Nil geschmissen, durch Gottes Gnade von einer Prinzessin gerettet. Ja, dann wird Mose als Prinz aufgezogen am Hof des Pharao. Er merkt, dass er ein Hebräer ist. Er tötet einen Ägypter, muss fliehen. Und dann begegnet ihm im brennenden Dornbusch Gott und gibt ihm den Auftrag, das Volk Israel aus der Gefangenschaft herauszuführen. Die Geschichten, die kennen wir alle. Und weil das total bekannt ist, auch immer noch ganz fest verankert im Bewusstsein unserer Gesellschaft, hat Mose auch schon ganz früh in der Filmgeschichte einen ganz festen Platz erhalten. Es sind unzählige Filme über das Leben des Mose gemacht worden. Vielfach ist das Budenzauber bei ganz und gar fragwürdigem biblischen Grund. Aber irgendwie sind diese Sachen, diese Filme, die sind alle insgesamt ganz spannend. Und es sind ganz berühmte Filme dabei. Eine Ansammlung von Oscar-Preisträgern und Oscar-Preisen. Und ich greife heute einfach mal zum Einstieg ein paar Beispiele heraus. Gibst du uns mal den ersten Mose? Das ist ein Stummfilm Mose. Der ist von 1923. DeMille hat den Film gemacht. Und als Stummfilmhelm muss also hier der Schauspieler Theodore Roberts, die müssen dann immer auf Gestik und Mimik müssen die setzen, denn der Stummfilm hat eben nun mal keinen Ton und dann ist man auf solche Sachen angewiesen. Das wirkt auf uns heute alles etwas crazy. Gib mal uns das Bild 2. Der Film von 1923, der war so erfolgreich, dass dann 1956 ein Remake gemacht worden ist, die 10 Gebote, The Ten Commandments. Schon wieder Cecil B. DeMille, der den Film gemacht hat, 30 Jahre später. Und das ist dann seine letzte Regiearbeit. Aber der Film, ich glaube, die meisten hier werden den kennen, ist einer der berühmtesten Filme der Filmgeschichte überhaupt. Er erzählt das Leben des Mose und insbesondere seine Zeit als ägyptischer Prinz. Mit Produktionskosten von etwa 13 Millionen US-Dollar, da müsste man heute eine Null dran setzen, inflationsbereinigt, ist es auch einer der teuersten Filme aller Zeiten. Riesige Starbesetzung. Ja? Charles Heston als Mose, Jules Brynner, der Paradeglatzkopf, macht den Pharao. Und ich muss sagen, ich habe Charles Heston, ich verehre den total immer noch bis heute, allerdings als Ben Hur, muss ich gestehen, ja, das große Wagenrennen, unvergesslich. Charles Heston hat intelligente Filme gedreht, so also wie zum Beispiel den Omega-Mann oder den Science-Fiction-Film Soylent Green. Als Mose mit dem Rauschebart geht er mir total auf die Nerven. Aber es gibt noch was Schlimmeres in dieser Verfilmung. Das ist die Stimme Gottes bei der Übergabe der 10 Gebote. Mose, Mose. Furchtbar. Ganz grauenvoll, ja, wie aus der Geisterbahn. Dabei war man bei dieser Verfilmung hier vergleichsweise sorgfältig im Umgang mit den biblischen Texten. Es gab einen Theologen-Mitarbeiterstab. Das hat die Menschen aber weniger beeindruckt. Beeindruckend ist der Film gewesen durch seinen Effektreichtum. Das können wir auch da sehen. Diese Teilung des Meeres durch Mose ist eine Ikone geworden. Ja, das heißt also, dieses Bild kennt auf diesem Planeten fast jeder. Und wird dann auch immer wieder verwendet, ja, zuletzt mit Jim Carrey, ja, der die Tomatensuppe teilt. Auch so wie hier in dieser Verfilmung. Dafür gab es dann tatsächlich 1956 den Oscar für Spezialeffekte. 1974 Oscar-Preisträger Burt Lancaster als Mose, insgesamt kritisiert wegen billiger Wirkung. 1996 Ben Kingsley, Oscar-Preisträger als Mose. Christopher Lee, der Dracula, der gibt den Ramses. Und jetzt einmal bitte Bild 3. Das müsste eigentlich heute der bekannteste Mose sein. Das ist Disneys Der Prinz von Ägypten von 1998. Der hat mir und den Kindern wirklich am meisten Spaß gemacht. Und das ist vom biblischen Text her eigentlich die beste Verfilmung. Da kann man sich drauf verlassen. Das ist visuell und thematisch gleichermaßen ambitioniert. Dieser Film ist schön. Der Film fesselt durch eine spektakuläre Umsetzung der Mose-Geschichte. Unter anderem merkwürdigerweise auch wieder mit einem Wagenrennen. Und da sind dann ganz klar die Bezüge zu Charles Heston hergestellt mit dem Wagenrennen aus Ben Hur. Das ist mit Absicht so gemacht. Für Kinder ist gerade diese Verfilmung wertvoll, weil auch Themen wie Freundschaft, Brüderlichkeit, Selbstfindung, Selbstbehauptung im Dienst eines höheren Auftrages mit einbezogen werden. Und damit ist dieser Film ganz ungewollt missionarisch. Ja? Denn die religiöse Dimension dieser Mose-Geschichte, die wird hier tatsächlich nachvollziehbar vermittelt. Und deswegen kann diese Verfilmung auch bibeltreuen Christen durchaus empfohlen werden. Auch dieser Film hier hat einen Oscar gekriegt, und zwar für den besten Filmsong. Whitney Houston und Mariah Carey, die haben den Titel When You Believe gemeinsam eingesungen, und dafür gab es dann den Oscar Schönste Filmmusik. Einmal Bild 4 bitte. Ja, das ist jetzt das Ende. Das hier ist der Film Exodus von 2014. Auch wieder die Mose-Geschichte mit Christian Bale in der Hauptrolle. Der hat auch einen Oscar gekriegt. Den kennt man allerdings eher als Batman. Und interessant, wie unterschiedlich Mose dargestellt wird. Mal ist er ein junger, singender Zeichentrick-Mose, dann wieder greiser alter Mann mit großer Stummfilmgeste, immer wieder bärtig und grauhaarig oder dann wieder jung mit wehendem roten Mantel. Und jetzt hier, ja, ein knackiger Kämpfer mit Schwert und Rüstung. So. Ganz furchtbar. Kein Mensch, das ist völlig blödsinnig, kein Mensch in der Antike wäre jemals so rumgelaufen. Das ist ein reines Zeitgeistphänomen. Uns gefällt das so, weil wir aus den Computerspielen so gewöhnt sind. Ne? 4x5x6x Mose also, jetzt nur mal ganz schnell exemplarisch. Dabei ist in der Forschung umstritten, wie immer eigentlich, ob es den Mose überhaupt gab. Oder ob es nicht vielmehr eine biblische Figur ist, die zusammengesetzt ist aus ganz vielen verschiedenen Überlieferungen, verschiedene Anführer, verschiedene Erlebnisse und Episoden aus der Geschichte des hebräischen Volkes. Und dann hat man also so die Theorie, das in der Bibel einfach zusammenmontiert. Das ist also jetzt die historische Frage. Wer war Mose? Und da haben wir ja auch in den Filmen ganz verschiedene Ansätze. Sympathischer Jüngling, alter Mann, behäbig, großartig, Kriegsfürst. Wer also war Mose? So, als ich diese Predigt geschrieben habe, da habe ich schon gemerkt, dass mich der historische Ansatz interessiert. Geschichtslehrer eben, ne? Aber das hat in der Predigt jetzt eigentlich nichts zu suchen. Vielleicht kurz so viel. Ich habe überhaupt keinen Zweifel daran, dass der Exodus und die Landnahme stattgefunden haben. Und dafür braucht man nun mal einen Anführer. Ja. Zudem sind die Geschichten des Mose so skurril zum Teil, das kann man überhaupt gar nicht erfinden. Und zum Schluss, auch hier wieder in 2000 Jahren Kirchengeschichte, ist niemals bezweifelt worden, dass es den Mose tatsächlich gab. Das erfällt erst der evangelischen Theologie der letzten 150 Jahre ein. So, also diese Überlegungen gehören in die Predigt eigentlich nicht rein, aber was soll man dann jetzt nur eigentlich predigen über Mose? Was hat Mose mit meinem Leben zu tun? Was mache ich dann heute Nachmittag oder morgen oder übermorgen anders oder intensiver? Was gibt mir Hoffnung nach diesem Gottesdienst, was an der Frage hängt, wer Mose eigentlich war? Vielleicht erstmal so viel, wie hat er denn jetzt nur ausgesehen? Einmal das nächste Bild, danke. Das ist der Mose von Michelangelo. Ja, da könnte man annehmen, da ist sehr viel Sorgfalt drauf verwandt worden. Und das sieht man auch. Muskelmose, riesige Hände. Ja, sehr, sehr kraftvoll. Könnte es also auch irgendein antiker Gott sein. Aber man kann ihn ganz klar identifizieren. Ja, und zwar hat dieser Mose hier, der hat Hörner. Er hat Hörner am Kopf. Und daran hat man in der Vergangenheit immer gesagt, ja, völlig klar, das ist Mose. Das ist ein philologischer Fehler. Den philologischen Fehler, den erkläre ich gleich. Jetzt können wir auf den Bibeltext kommen, den heutigen Perikopentext aus dem 2. Mose. Ich lese den mal ab 29. Als nun Mose vom Berge Sinai hinabstieg, hatte er die 2 Tafeln des Gesetzes in seiner Hand und wusste nicht, dass die Haut seines Angesichts glänzte, weil er mit Gott geredet hatte. Als aber Aaron und alle Israeliten sahen, dass die Haut seines Angesichts glänzte, fürchteten sie sich ihm zu nahen. Da rief sie Mose, und sie wandten sich wieder zu ihm, Aaron und alle Obersten der Gemeinde, und er redete mit ihnen. Danach nahten sich ihm auch alle Israeliten, und er gebot ihnen alles, was der Herr mit ihm geredet hatte auf dem Berge Sinai. Und als er dies alles mit ihnen geredet hatte, legte er eine Decke auf sein Angesicht, und wenn er hineinging, vor den Herrn mit ihm zu reden, tat er die Decke ab, bis er wieder herausging. Und wenn er herauskam und zu den Israeliten redete, was ihm geboten war, sahen die Israeliten, wie die Haut seines Angesichts glänzte. Dann tat er die Decke auf sein Angesicht, bis er wieder hineinging, mit ihm zu reden. So, das ist der Predigtext, ja, wenn Mose glänzt, ja, Mose strahlt. Und da haben wir dann jetzt einmal noch wieder den Michelangelo, danke. Das ist der philologische Fehler, den ich eben erwähnt hatte. Das hängt zusammen mit der Übersetzung des hebräischen Textes. Das ist nämlich sehr, sehr schwierig. In dem hebräischen Originaltext wird in der Passage, die wir hier haben, das ganz außergewöhnliche Verb für strahlen verwendet. Ja, wenn man jetzt nur Hebräisch könnte, ich kann das nicht. Karan heißt strahlen. Und eine geläufige nominale Ableitung, Perän, bezeichnet die Hörner von Tieren. So, jetzt hat Hieronymus aus dem Hebräischen übersetzt ins Lateinische, völlig korrekt übrigens, facies cornuta, also gehörntes Gesicht. Die Übersetzung ist korrekt. So kann man es also auch lesen und es wäre also so richtig. Als nun Mose vom Berg Sinai herabstieg, hatte er 2 Tafeln des Gesetzes in seiner Hand und wusste nicht, dass er ein gehörntes Angesicht hatte, weil er mit Gott geredet hatte. Als aber Aaron und alle Israeliten sahen, dass sein Angesicht Hörner hatte, fürchteten sie sich ihm zu nahen. Und so weiter, so könnte man das also auch lesen und wäre auch tatsächlich sprachlich korrekt. Und überall da, ja, wo euch zukünftig mal ein Mose begegnet, ja, oder eine bärtige Gestalt mit Hörnern am Kopf, ja, das ist Mose. Das ist gemeint hier der verklärte Mose. Der Mose, mit dem sich Gott identifiziert hat. So zieht diese Interpretation, da will die Erwähnung der Haut des Antlitzes im Text nicht richtig passen. Die Göttlichkeit Gottes spiegelt sich im Antlitz des Mose. Und so ist es wahrscheinlich im hebräischen Text gemeint, dass diese Haut quasi wie Hörner geformte Strahlenbündel aussendet. Ja, das ist die Malerei des Barock. José Rivera, da hat sich die Theologie weiterentwickelt, ja, und auch das Verständnis von biblischen Texten. Da machen die Maler des Barock also hier einen Kompromiss. Ja, wir haben also hier am Kopf des Mose 2 kleine Flämmchen, die gleichzeitig aussehen wie Hörner. Was war also geschehen? Mose hat es bei der Übergabe der 10 Gebote ja nicht leicht gehabt. Die ersten Tafeln, die Gott mit seinem Finger beschrieben hatte, hat Mose im Zorn über das goldene Kalb zerbrochen und dann musste er neue Tafeln fertigen und beschriften. Und das hat insgesamt 40 Tage gedauert. Das heißt also, Mose musste das erstmal mit Gott zu Ende verhandeln. Und bei seiner Rückkehr, da scheint Mose einzuschweben. Ja, hat ein strahlendes Antlitz. In der Kunst wird er dann immer so dargestellt, dass auch sein Obergewand ganz golden glänzt. Und so sieht er aus wie ein Abgesandter aus einer anderen Welt. Er trägt die Tafeln mit den 10 Geboten vor sich her, deren Originale er aus Zorn über Israels Anbetung des goldenen Kalbes zerschlagen hatte. Sie sind sichtbares Zeichen dafür, dass Gott den zerbrochenen Bund mit seinem Volk erneuert hat. Die Israeliten unten im Tal sind ängstlich. Was mag Mose ihnen nach ihrer Untreue gegenüber auszurichten haben? Nach dem Text sind es zuerst Aaron und die Fürsten Israels, die sich Mose in seinem Strahlenglanz zu nähern wagen. Auch sie hatten in der Krise schändlich versagt. Aaron hatte sogar dem Verlangen des Volkes nach einem sichtbaren Gott nachgegeben und das goldene Kalb hergestellt. Die Befriedigung religiöser Bedürfnisse war ihm also wichtiger als theologische Korrektheit. Er fragt sich, ob er jetzt bestraft werden würde. Ja, doch als nichts dergleichen geschieht, wagt sich auch das Volk wieder nach vorne und sie treten dem Mose also näher. Und der hält keine Strafpredigt, sondern er richtet freundlich aus, was Gott zu ihm auf dem Berg Sinai geredet hatte. Auch immer dann, wenn Mose weiterhin dem Volk Gottes Botschaften ausrichtet, wird sein Gesicht von der göttlichen Begegnung wieder strahlen. Die übrige Zeit trägt er einen Gesichtsschleier. Luther, wie immer handfest, ja, der übersetzt mit Decke, ja, aber es ist wohl gemeint, ein Schleier. Und damit will Mose die Gotteserscheinung, die sich an seiner Person vollzieht, vor Banalisierung schützen. Und deswegen ist Schleier auch die bessere Übersetzung als Decke. Ja, ändert am Sinn nicht viel, ja, aber ist eine Nuance. Und so repräsentiert der verklärte Mose Gottes versöhnliche Nähe zu seinem Volk auch für die Zukunft. Als Mose vom Berg Sinai herunterkam mit den Steintafeln, auf denen die 10 Gebote standen, gab es also 2 bemerkenswerte Kennzeichen an ihm. Zum einen der Glanz auf seinem Gesicht. Körperlich sichtbar für alle hatte er etwas mitbekommen. Mose strahlte. Und das Strahlen hat ja dann auch Aufnahme in die deutsche Sprache gefunden. Dabei gibt es nicht nur die positive Bedeutung. Ja, er strahlt, sie strahlt, ja, man strahlt vor Freude. Es gibt auch eine negative Bedeutung. Ich habe Schüler aus der Ukraine, die strahlen. Ihre Eltern waren nämlich dabei bei der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl in Kiew, als die ganze Stadt verstrahlt worden ist. Und meine Schüler strahlen radioaktiv. Ja, sie sind deshalb von schwächerer Konstitution als andere Kinder. Bayerische Pilze strahlen, ja. Süddeutsches Wild strahlt, bayerische Wildschweine, ich habe es jetzt vor kurzem erst wieder in der Presse gefunden, darf man nicht essen, wurden verstrahlt. Mose strahlt nicht wegen Radioaktivität, auch wenn Erich von Däniken uns das so erzählt hat. Ja, ist ja klar, Mose, der hatte Kontakt mit Außerirdischen und dabei ist er verstrahlt worden. Nein, nein, Mose ist in der Gegenwart Gottes gewesen und der Glanz auf seinem Gesicht ist ein verliehener Abglanz. Und nach dem Gespräch mit Gott trägt Mose also noch etwas von diesem Strahlen und Schimmern der Herrlichkeit Gottes an sich. Verklärung nennen wir das von Alters her auf Deutsch, Metamorphosis im Griechischen, also so wie die Raupe sich in einen Schmetterling verwandelt, ja, so hat sich Mose in der Gegenwart Gottes ebenfalls verwandelt. Und wir kennen das auch. Wenn Menschen in eine Situation kommen, die sie berührt, dann sieht man auf ihrem Gesicht Gefühle. Man ist dann nicht neutral, sondern man lächelt, man ist besorgt, vielleicht weint man auch oder man ist begeistert. Das Erlebte macht etwas mit uns. Manchen Menschen kann man regelrecht im Gesicht ablesen, was sie schon alles erlebt haben. Furchen ebenso wie Glanz. Liebende sehen auf einmal verändert aus, sie strahlen. Und das bezieht sich nicht nur auf junge verliebte Paare, ja, auch ältere verwandeln sich. Ich habe das zuletzt gesehen bei meinem Vater, als der vor 2 Jahren wieder geheiratet hat. Noch viel stärker ist das Strahlen, wenn Menschen mit Gott in Kontakt kommen. Gott zu begegnen, macht etwas mit mir. Das zweite Kennzeichen in unserem Bibeltext war, dass Mose es selbst nicht gewusst hat, wie er aussieht. Er hat nicht gewusst, dass sein Antlitz so strahlt. Und das kam durch die Gegenwart Gottes und er hat es selber gar nicht wahrgenommen. Vielleicht ist das ja das Besondere, das typisch Göttliche an diesem Glanz, dieser Auszeichnung, dass Mose selbst überhaupt nichts davon gemerkt hat. Und er hat sich auch nichts darauf eingebildet, dass er da etwas Besonderes an sich haben könnte. Also, Gott zu begegnen, macht etwas mit mir. Ja, ich merke das, wenn ich mir Zeit nehme, Es müssen ja nicht unbedingt 40 Tage sein, wie in unserem Text. Wenn du dir die Zeit nimmst, einen Bibelvers zu durchdenken, ja, oder du nimmst dir Zeit für längeres Gebet, da kannst du Gott begegnen. Oder in der Musik. Ja. Oder wenn man sich bewusst macht, wie schön die Welt eigentlich ist. Vielleicht passiert in diesen Momenten ja etwas mit mir, vielleicht ist es sogar sichtbar. Ich kann das dann vielleicht gar nicht selber sagen, weil ich ja beim Meditieren, Beten, Singen, bewusst werden, mich nicht selber sehen kann. Es kommt vor, dass man Menschen trifft, die in der Gegenwart Gottes waren. Sie haben manchmal diesen Glanz, als wenn ihnen wirklich etwas verliehen worden wäre. Es kann sich ja tatsächlich auf unseren Gesichtern etwas ausdrücken, denn es gibt eine enge Verbindung zwischen dem, was wir fühlen und denken, und unserem Körper. Wenn mir Gott begegnet ist, wenn er mich berührt hat, dann ist das zunächst vor meinen eigenen Augen verborgen. Es kann sein, dass Gott dich schon mal berührt hat. Vielleicht hast du auch schon mal einen besonderen Glanz ausgestrahlt. Vielleicht hast du was besonders Schönes gemacht für andere. Und es war für dich völlig normal, für andere aber besonders. Wie kommt das? Vielleicht liegt es daran, dass dieser verliehene Glanz ein Geschenk ist. Und Geschenke machen eben nicht überheblich oder stolz, sondern sie bringen Freude und machen dankbar. Mose will denn auch nicht von dem Glanz profitieren. Als er es erfährt, ist es ihm unangenehm, weil es die anderen so erschreckt. Er verdeckt den Glanz, wenn er mit ihnen zusammen ist, und deckt sich ein Tuch über den Kopf. Liebe Geschwister, man versteht die überraschende Verklärung des Mose allerdings erst in ihrer ganzen Bedeutung, wenn man sich seine Rollen in der vergangenen Geschichte einfach nochmal anschaut. Im Auftrag Gottes hat Mose Israel aus Ägypten geführt, aus der Sklaverei. Als Vermittler der Gebote und Gesetze Gottes hatte er das Volk in einen Bund mit seinem göttlichen Befreier geführt. Und dieser Bund Gottes mit seinem Volk ist sehr, sehr privilegiert. Das Volk Israel ist das auserwählte Volk. Und Gott ist eifersüchtig. Und schon als Mose auf dem Berg Sinai die beiden Tafeln mit den 10 Geboten zur Beurkundung des geschlossenen Bundes in Empfang nahm, fühlte sich das Volk am Fuß des Berges von Gott verlassen. Es schuf sich also als Gottes Ersatz das goldene Kalb, betete es an und fiel so von seinem göttlichen Befreier ab. Damit hat das ganze Volk sofort erstmal das erste und das zweite Gebot übertreten. Und genauso wie Gott war Mose über den Götzendienst des Volkes empört. Er zerschlug die Gebotstafeln zur Demonstration des zerbrochenen Bundes. Aber je länger, je mehr stellt sich Mose entschlossen auf die Seite des Volkes. Er legt Fürbitte ein bei Gott. Gott will sie alle umbringen. Ja? Mose ringt mit Gott, dass er das sündige Israel in seinem Zorn nicht vernichtet. Und Mose hat sich auch nicht ködern lassen. Gott hat super Angebote gemacht. Ich bringe sie alle um, ich mache dich zu einem großen Volk. Und da widersteht Mose, sagte, nein, wenn du das Volk vernichtest, dann streiche du auch mich aus dem Buch des Lebens. Und damit erreicht Mose immerhin eine Verschiebung der Strafe in die Zukunft. Mose diskutiert mit Gott. Und nach einigem Zögern erklärt sich Gott bereit, den gebrochenen Bund mit seinem Volk Israel zu erneuern. Er ruft Mose zu sich auf den Berg, er soll die 9 Tafeln für die 10 Gebote gleich mitbringen. Ganz nah ist Gott an dem Angesicht des Mose vorübergezogen und offenbart ihm, dass er Gnade vor Recht ergehen lässt. Da haben wir ihn schon, den gnädigen Gott. Erstmal zeigt Gott sein barmherziges und vergebungsbereites Wesen, das tausenden Güte bewahrt, indem es Schuld vergehen und Sünde vergibt. Es war diese enge Begegnung mit dem von Herzen gütigen und vergebungsbereiten Gott, die Mose, ohne dass er es gemerkt hatte, sein Angesicht erstrahlen lässt. Und wenn er daraufhin mit diesem strahlenden Antlitz vom Berg hinabsteigt, dann spiegelt er in seiner Person selber die Barmherzigkeit Gottes wider, welche die Erneuerung des Bundes ermöglichte. Ihn, der sich so selbstlos und aufopferungsvoll für das Überleben des Volkes eingesetzt hatte, den hat Gott zu seinem Heilsmittler eingesetzt. Mose steht von nun an mit seinem verklärten Antlitz für eine gütige und schonende Form der Gottesnähe. Der Sünder darf auf Vergebung hoffen. Liebe Geschwister, wir sind es gewohnt, Mose und Jesus zueinander in Kontrast zu stellen. Und dabei können wir uns durchaus auf Bibelstellen berufen, wie zum Beispiel Johannes 1,17. Das Gesetz ist durch Mose gegeben. Die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Gesetz hier, Gnade da. Aber Moses Rolle beschränkt sich nicht nur auf die des Gesetzgebers. Er vermittelt in seiner Person auch die Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Mose ist ein echter Vorläufer von Jesus Christus. Es ist ganz erstaunlich, wie sehr sich die Funktionen der beiden ähneln. Noch mehr als Mose steht Jesus einerseits auf der Seite Gottes, er ist Gottes Gesandter. Aber andererseits solidarisiert sich Jesus wie Mose mit den Menschen. Jesus solidarisiert sich gerade auch mit den schwachen, kranken, ausgestoßenen und sündigen Menschen in Israel, den Underdogs. Wie Mose tritt Jesus fürbittend für die ihm anvertrauten Menschen ein, zuerst für seine Jünger und dann für uns alle im Endgericht. Noch weitaus konsequenter als Mose opfert sich Jesus für uns Menschen auf. Er nimmt stellvertretend in seinem Tod unsere Sünde auf sich, damit wir überleben können. Und noch realer und folgenreicher als in der Verklärung des Mose bezeugt Gott in der Auferstehung Jesu seine Liebe und Treue zu uns Menschen im neuen Bund. Weil Gott mit uns Gemeinschaft haben will, auch über die Grenze des Todes hinaus. Letztlich überbietet Gottes heilvolle Identifikation mit Jesus diejenige des Mose. Mose tritt für die Christenheit also in den Hintergrund. Es bleibt aber für uns Christen wichtig zu wissen, dass Jesus am Ende eines schon lang anhaltenden Bemühens Gottes steht, eine schonende Form der Beziehung zu uns Menschen zu finden. Eine Form, die unserer Schwachheit und Fehlbarkeit gerecht wird. Nachdem Gott seinem Volk immer wieder Mittler gesandt hat, um die zerbrochene Gottesbeziehung zu heilen, hat er am Ende selbst die Mittlerrolle auf sich genommen. In Jesus Christus begegnet uns der Heilsmittler selbst. Es ist Gott selbst. Auf Jesus können wir uns verlassen. Auf Jesus können wir unsere Hoffnung richten. Selbst dann, wenn wir seine Macht und Größe als Schöpfer des Universums kaum ertragen können und auch nicht verstehen. Ein letzter Gedankengang, bevor ich schließe. In der Bibel nennt man die Übertragung von Gottes Glanz Verklärung. Gottes Gegenwart zeigt sich in einem Menschen. Er bekommt einen besonderen Glanz. Das ist bei Mose so. In der Verklärung Jesu im Evangelium ist das auch so. Und damit sind wir bei einem weiteren Aspekt unseres Mose-Textes. Der heutige letzte Sonntag nach Epiphanias blickt noch einmal zurück auf Weihnachten, auf das Wunder, dass der unfassbar große Gott ein Mensch wird. Das Christkind ist zu Weihnachten erschienen, um uns seine Zuneigung, seine Liebe und Treue zu bezeugen. Der heutige Sonntag blickt aber auch schon voraus auf die kommende Passionszeit. Ostern nimmt dieser Mensch Jesus, in dem uns Gott erschienen ist, am Kreuz die Leiden der Welt auf sich. Hierdurch werden wir erlöst. Darum gehört zum heutigen Sonntag die Geschichte von der Verklärung Jesu. Ich lese das nach Matthäus 17. Und nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber antwortete und sprach zu Jesus: Herr, hier ist gut sein. Willst du, so will ich hier 3 Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Und als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke, und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören. Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und sie fürchteten sich sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und als sie vom Berge hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach: Ihr sollt von dieser Erscheinung niemandem sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Gibst uns mal ein Bild. Das ist aus dem letzten Jahrhundert. Ein dänischer Künstler hat das gemalt. Ich fand es eigentlich sehr klar. Nach der ersten Leidensankündigung Jesu berichten die Evangelisten davon, dass dreien seiner Jünger auf einem hohen Berg ein ganz kurzer Blick in die himmlische Welt gewährt wird, aus der Jesus stammt. Sein Gesicht strahlt plötzlich in einem blendenden Glanz und seine Kleider strahlen in einem überirdischen Licht und eine Stimme erschallt aus einer hellen Wolke. Die Stimme kennen wir. Es ist die Stimme, die schon bei der Taufe Jesu erschallt und die gleichen Worte spricht. Gott identifiziert sich voll und ganz mit diesem einen Menschen, der bereit ist, sich für die Seinen aufzuopfern. Das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und das ist ein Votum, das dann bei der Auferstehung Jesu bestätigt wird. Liebe Geschwister, Jesus ist bei dieser himmlischen Verklärung nicht allein. Ja, vielmehr erblicken die drei Jünger zusammen mit ihm zwei weitere wichtige Mittlergestalten aus der Geschichte Gottes mit seinem Volk. Da ist Mose, haben wir gehört, da ist auch der Elia. Mose steht für die Gesetzgebung, Elia für die Prophetie. Und die drei, Jesus, Mose und Elia, die reden miteinander, als ob sie sich länger kennen würden. Was da jetzt eigentlich geredet wurde, ist nicht überliefert, ja, aber man kann immerhin sagen, es muss irgendwie ganz harmonisch gewesen sein. Und deswegen macht ja auch Petrus so spontan den Vorschlag, er ist völlig durcheinander, ja, ekstatisch, aufgeregt. Sagt er, aber wir könnten ja drei Hütten bauen, ja, und dann richten wir uns hier auf diesem Berg häuslich ein. Haben wir also ein kleines Kommunikationszentrum und da können wir ja alle miteinander die Erfahrungen, die ihr bei der Vermittlung des Heilswerkes gemacht habt, austauschen. Ich denke, es kommt nicht dazu, weil die Erscheinung dann ganz plötzlich hinter einer Wolke verschwindet. Aber zweifellos stellt unser Text Jesus in eine Reihe mit den führenden Mittlergestalten des Alten Testaments. Mose, Gesetz, Elia, Prophetie. Und Gott hat nicht erst mit Jesus angefangen, sich mit Hilfe von Menschen zur Offenbarung. Das hat er vorher auch schon gemacht. Wie wir gesehen haben, wird in der Bibel nur zwei Personen das überirdisch glänzende Gesicht verliehen. Mose und Jesus. Sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Das ist jetzt überhaupt gar kein Zufall, dass Gott diesen Personen den überirdischen Glanz gegeben hat. Die Begebenheiten aus dem AT und aus dem NT, die werden parallel gesetzt, nebeneinander gestellt, damit wir Christen erkennen können, was es mit dem Heilsplan Gottes auf sich hat. Mose, Jesus, Berg Sinai, Berg der Verklärung, Furcht der Israeliten, Furcht der Jünger, Steintafeln mit Gottes Wort und ein Mensch als das Fleisch gewordene Wort Gottes. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Seht her, hier spricht Gott zu euch. Hört zu, schließt euch an, begegnet Gott. Wenn du Gott begegnest, dann teilt sich nicht unbedingt das Meer. Wahrscheinlich merkst du es selber dann gar nicht, wenn dir Gott begegnet. Wenn aber Jesus Christus in eine lange Geschichte menschlicher Mittlergestalten Gottes hineingehört, dann versteht es sich von selbst, dass auch wir Christenmenschen in diese Geschichte mit einbezogen sind. Ein Wort, das uns der auferstandene Christus und mit seinen Jüngern sagt, lautet: Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Wir alle werden also als kleine Heilsmittler Jesu in die Welt gesandt, um die Barmherzigkeit und Vergebungsbereitschaft Gottes zu bezeugen. Und dabei spielt alles das, was wir von Mose und Jesus lernen konnten, vielleicht in einem etwas kleineren Maßstab, erneut eine ganz wichtige Rolle. Unsere Solidarisierung mit den in Not und Schuld geratenen Mitmenschen. Unsere intensive, nicht nachlassende Fürbitte für sie bei Gott und auch wenn es Gott gefällt, unser strahlendes Antlitz, mit dem wir ihnen gegenübertreten. Und der Friede Gottes, der größer ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.